uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Nicole Köster.
Rein geht's in den Dienstagvormittag mit einer neuen Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Nico Alm.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Sie sind Wiener, Sie sind Publizist, Sie sind Unternehmer. Sie gelten in Österreich als unternehmerischer Tausendsasser, haben da eine ganze Reihe von Unternehmen gegründet. Sie haben als Musikjournalist begonnen, haben als Designer gearbeitet und haben ein Popkulturmagazin herausgegeben und sind jetzt seit 2 Jahren Geschäftsführer der Rechercheplattform Addendum. Mit welchen Medien sind Sie denn heute in diesen Dienstag gestartet?
Tja, ich bin noch nicht so lange wach. Das heißt, ich habe der Medienkonsum war sehr beschränkt. Also es hat sich darauf beschränkt, mal kurz die Headlines zu checken über die sozialen Medien und dann war ich schon am Weg ins Studio eigentlich.
Das klingt so, als seien Sie kein Nachrichtenjunkie, auch wenn Sie für eine investigative Rechercheplattform arbeiten.
Das ist richtig. Seit ich aus der Politik draußen bin, und das ist jetzt doch schon 2,5 Jahre her, hat sich mein Medienkonsum eigentlich ziemlich eingeschränkt, was tagesaktuelle Nachrichten betrifft. Und in meinem Brotjob bei der investigativen Rechercheplattform Addendum, da sind wir eigentlich nicht durch die Tagesaktualität getrieben. Also wir laufen nicht wie viele andere Medien sozusagen dem hinterher, was gerade passiert.
Sie veröffentlichen wöchentlich?
Wir veröffentlichen wöchentlich, obwohl wir schon fast täglich einen Artikel oder ein Video publizieren, aber wir reflektieren nicht, was passiert, sondern versuchen durch investigative Recherche Themen zu finden, die wir in den Medienmarkt bringen können durch unsere Arbeit.
Bei Österreich denkt man natürlich sofort auch an die Ibiza-Affäre. Gerade ist der Wahlkampf, am 29. September wird gewählt. Inwiefern spielt dieses Thema eine Rolle?
Spielt eine große Rolle. An diesem Thema ist die Regierung zerbrochen und eigentlich auch gescheitert. Und dieses Thema befindet sich noch immer mitten in der Aufarbeitung, weil es bei den Dingen, die in diesem Ibiza-Video gesagt worden sind, nicht notwendigerweise nur um die Aussagen geht, sondern weil ein Einblick in politische Mechaniken gewährt wurde, der in dieser Art und Weise so explizit noch nicht bekannt war. Ich sage immer, es war wahrscheinlich niemand von diesem Video überrascht. Es war niemand über die Aussagen von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus wirklich schockiert, weil sich ohnehin jeder gedacht hat, dass die beiden in der Art und Weise irgendwie ticken. Aber es war dann erstaunlich, mit welcher Offenheit und Plattheit eigentlich diese Dinge ans Tageslicht gekommen sind. Und die Vermutung liegt natürlich nahe, dass hier politische Strukturen am Werk sind, die nicht nur die FPÖ betreffen, sondern auch die ÖVP und die SPÖ und die über Jahrzehnte natürlich auch gepflegt wurden.
Und wenn Sie sagen, das sind politische Strukturen, die so gang und gäbe sind und dennoch wird dieser Skandal als die größte politische Krise Österreichs seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs beschrieben. Ist es das denn dann überhaupt?
Es ist eine Krise der Politik vielleicht, es ist vielleicht eine Krise der Parteipolitik und eine Krise spezieller Personen und Parteien. Eine politische Krise bedeutet aber nicht, dass das Land in der Krise ist. Die Gesellschaft und die Wirtschaft und das soziale Leben passieren ohne Politik, passieren zum Teil ohne Politik besser, wenn eine Zeit lang auch nicht regiert wird. Also,
aber Verstrickungen zwischen Politik und Wirtschaft gibt es natürlich auch.
Die gibt es natürlich auch, ja. Aber die politische Krise würde ich schon eher nur als parteipolitische, sehr punktuelle Krise in Bezug auf die handelnden Personen und Organisationen verstehen.
Der Ibiza-Skandal und die Wahl in Österreich. Wir gucken darauf mit Nico Alm. Sie waren Abgeordneter der liberalen Partei der NEOS und angeblich wurde der NEOS-Partei schon 2015 kompromittierendes Material über Strache angeboten von einem Wiener Anwalt. Und es heißt, die NEOS hätten damals abgelehnt. Sie waren zu der Zeit bei den NEOS. Haben Sie davon etwas mitbekommen?
Das ist spannend. Ich höre tatsächlich zum allerersten Mal hier davon, dass NEOS das angeboten wurde.
Müssen also Sie doch wissen.
Müsste ich wissen? Nein, muss ich nicht wissen. Also man muss unterscheiden in einer politischen Partei zwischen den politischen Funktionären, den sozusagen den Angestellten der Partei, diejenigen, die die Partei machen, und den Abgeordneten. Ich als Abgeordneter habe mich schon immer als Inhaber eines freien Mandats auch verstanden und hatte in der Partei auch nie eine Funktion. Das heißt, ich keine keine Funktionärsstellung gehabt, die in irgendeiner Form mir ermöglicht hätte, dass ich diesen Zugang habe. Also ich wusste tatsächlich nichts davon.
Aber dieses Thema, sagten Sie eben ja auch, bestimmt aktuell den Wahlkampf in Österreich. Jetzt laufen die Ermittlungen. Was hören Sie darüber?
Ich höre nicht mehr, als in den Medien darüber zu sehen, zu hören und zu lesen ist. Also es gibt ein kleines Stückwerk an Information, das uns im Medienbereich auch erreicht, das über das, was man liest, ein wenig hinausgehen könnte. Allerdings ist das nichts, was spektakulär anders gelagert wäre. Es sind vielleicht Vermutungen, Gerüchte über das Zustandekommen des Videos, über die Involviertheit von Personen, wer es tatsächlich vielleicht vorher angeboten bekommen hat, weil Sie das vorher eben mit Neos erwähnt haben und dass es angeblich 2015 angeboten wurde. Ich kann mich erinnern, dass ich 2018, das ist erst ein Jahr bevor es publik wurde, schon einmal Ähnliches davon gehört hatte und erst als es dann, das hat mich dann nicht weiter beschäftigt, aber erst als es dann erschienen war, habe ich gesehen, okay, da war möglicherweise schon etwas im Raum. Hätte man dem nachgehen können, was damals auch gar nicht möglich gewesen wäre, dann wäre man vielleicht auf dieses Video auch gekommen. Aber ich kann hier auch nicht mehr sagen, als Sie selbst lesen können.
Ja. Jetzt erscheint diese Woche ein Buch vom Ressort des Investigativressorts der Süddeutschen Zeitung von zwei Journalisten über diese Affäre. Ein ganzes Buch, also mit Hintergründen, die dazugehören. Haben Sie so eine eigene Theorie entwickelt, wie es überhaupt zu so einem Treffen konnte mit der angeblich steinreichen Russin?
Die Theorie, die ich dazu habe, und das ist tatsächlich nur eine Theorie, die keine belastbaren sozusagen Tatsachen oder überprüfbare Fakten zugrunde liegen hat, aber ich denke, es war eine sich selbst entwickelnde Dynamik einer Gelegenheit. Das heißt, das hat sich vielleicht über dieses Treffen hin entwickelt zur nächsten Möglichkeit, die etwas größer war, wo man etwas mehr aufbauen konnte an Geschichte, sodass man schlussendlich auch irgendwie neben Gudenus auch noch Strache in dieses Bild reinholen konnte und dann zu diesen Aussagen bewegt. Also man hätte ja so ein Video niemals planen können. Also was dann dort passiert ist tatsächlich, hätte man auch mit einer im Vorhinein geplanten Strategie so nicht antizipieren oder herausbringen können. So gesehen glaube ich, dass sie das einfach verselbstständigt hat, irgendwann auch Kosten verursacht hat und diese Kosten müssten dann dazu geführt haben, dass auch der Versuch unternommen wurde, dieses Video in der Medienlandschaft zu vermarkten oder anzubieten.
Die Medien spielten ja auch innerhalb dieses Videos eine große Rolle, denn die Russin habe behauptet, sie sei dabei, die Kronenzeitung zu kaufen. Jetzt weiß man aber, dass die größten Anteile von René Benko, den man auch kennt, so als Kaufhauskönig, dem auch Karstadt und Kaufhof gehört, dass er die größten Anteile gekauft hat. Hätte das nicht auch bekannt sein müssen in den Kreisen von Strache und Gudenus?
Ja, selbstverständlich hätte das bekannt sein müssen. Der Punkt ist ja auch, dass das an diesem Beispiel festgemacht erkennbar war, wie naiv eigentlich diese beiden FPÖ-Politiker agiert haben in dem Video. Also die Rolle der Medien, die Rolle von großen Medienhäusern wird ja in der Politik massiv überschätzt. Die ganze Medienkonsumption hat sich ja in den letzten 2 Jahrzehnten durch die digitale Transformation massiv geändert. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Medien konsumieren, wie wir von Medien beeinflusst werden, hat sich sehr, sehr stark geändert und das wird in der Politik noch immer dramatisch überschätzt.
Unternehmerischer Tausendsasser, das ist immer wieder über Nico Alm zu lesen. Unterschreiben Sie das?
Das wäre vermessen. Also ich selbst halte mich weder für so fleißig noch für so erfolgreich, noch für so vielseitig, als dass das zutreffend wäre. Aber wahr ist, dass ich schon sehr viele Dinge probiert habe und manche davon zu meiner Zufriedenheit gelungen sind.
Sie haben erstmal Publizistik und Philosophie studiert und haben dann mit 25 schon das erste Unternehmen gegründet. Was war das für ein Unternehmen?
Das war damals, heute würde man Digitalagentur sagen. Wie wir es damals bezeichnet haben, weiß ich gar nicht mehr. Aber im Wesentlichen ist es eine Werbeagentur, eine Kreativagentur gewesen. Wir haben einfach für Kunden die Dinge erledigt, die man so für die Werbung braucht. Und damals mit dem Fokus eben auf Internet und diese Technologien.
Wenn jetzt Brüche als wegweisend gelten, was ist denn so Ihr Bruch?
Mein Bruch als wegweisend? Naja, ich habe immer wieder versucht, dann doch speziell in den letzten paar Jahren neue Dinge zu machen. Also nicht, dass mir das Vorangegangene irgendwie langweilig gewesen wäre. Ich habe immer wieder neue Herausforderungen gesucht. Ich habe auch damals mit meinem Unternehmen nicht nur als Kreativagentur gearbeitet, sondern auch immer versucht, Medien zu machen. Wir haben ein Popkulturmagazin herausgegeben.
Sie waren Herausgeber dann von Vice.
Genau, dann habe ich mich bemüht, mit anderen Vice nach Österreich zu bekommen. Ist dann mehr oder weniger zeitgleich mit Deutschland, Vice Deutschland gestartet, aber in einem eigenen Unternehmen. Und wir haben ganz erfolgreich, denke ich, 7 bis 10 Jahre Vice in Österreich gemacht. Und ich habe ja dann auch selbst mein Unternehmen wiederum an Vice verkauft. Und das war zufälligerweise eine Woche vor der Nationalratswahl 2013. Und ich bin dann im Parlament gelandet, was natürlich den Fokus bei mir auch ein wenig verschoben hat. Ich war dann zwar noch 3 Jahre lang Geschäftsführer in meinem ehemaligen Unternehmen, aber war mit dem Kopf schon weit in der Politik drinnen.
Sie waren vorher auch bei den Grünen engagiert und dann bei den liberalen Neos. Was hat Sie in die Politik geführt?
In die Politik haben mich zwei Dinge geführt. Zum einen eben die kommerzielle Arbeit. Also mit meiner Agentur waren wir circa 10 Jahre lang die Agentur der Grünen in Österreich. Ich habe 2 Nationalratswahlkämpfe gemacht, also Nationalratswahl entspricht der Bundestagswahl hier. Und habe aber daneben auch selbst politischen Aktivismus betrieben, nennen wir es mal so. Ich war seit gut 10 Jahren bin ich engagiert in einem Bereich der Trennung von Staat und Religion und habe dort alle möglichen Kampagnisierungen gemacht, habe ein Volksbegehren gemacht, das heißt eine bundesweite Petition mitinitiiert, unterstützt und war deren Sprecher. Also ich habe gewisse Aktivitäten gesetzt, um dieses Thema voranzubringen, das ja sehr schwierig politisch angreifbar ist.
Was haben Sie damit erreicht mit der Petition?
Sehr wenig. Wir gelten oder haben lange Zeit als das erfolgloseste Volksbegehren gegolten. Wobei man einschränkend dazu sagen muss, das erfolgloseste jener Volksbegehren, die überhaupt eine bundesweite Eintragungswoche zustande gebracht haben. Es gibt viele hunderte Volksbegehren, die so weit nicht kommen. Mittlerweile gibt es ein paar Volksbegehren, die noch weniger Unterschriften hatten. Wir hatten damals 56.660 Unterschriften, kann mich noch gut erinnern.
Und Sie als Marketing-Experte müssten doch eigentlich Besseres drauf haben.
Den Vorwurf lasse ich gerne gelten und ich würde es heute auch ein wenig anders anlegen. Aber wir haben damals, denke ich mal, das trotzdem ziemlich gut gemacht und hatten auch noch nicht die Möglichkeiten, die es jetzt in Österreich direkt demokratisch gibt. Jetzt gibt es die Möglichkeit, über elektronische Signatur, Bürgerkarte etc. die Unterschrift auch anonym digital zu leisten. Damals musste man noch auf ein Amt gehen, wo einen vielleicht im ländlichen Raum auch die Beamten gekannt hatten und musste dort sozusagen gegen die Kirche unterschreiben. Und das war für viele schon eine Hürde.
Wie Religion Politik bestimmt. Nico Alm, Sie haben sich intensiv damit beschäftigt, haben im Februar ein Buch darüber herausgebracht, Ohne Bekenntnis. Und Ihr Führerscheinfoto ging um die Welt. Was ist das für eine bizarre Geschichte?
Ja, das eine hat mit dem anderen zu tun, aber nur bedingt. Das Führerscheinfoto. In Österreich ist das Tragen von Hüten oder Kopfbedeckungen auf Führerscheinfotos prinzipiell nicht gestattet, außer aus religiösen Gründen. Und ich als Konfessionsfreier, als Atheist, war der Meinung, dass das eigentlich diskriminierend ist, weil warum darf jemand einen Hut tragen, nur weil er einen religiösen Grund angeben kann? Das sollte ich doch auch in der Lage sein, irgendwas auf meinen Kopf draufzusetzen. Und ich habe dann, mir ist dann ein Nudelsieb in die Hände gefallen und als Sympathisant der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters dachte ich mir, das ist doch das perfekte Ding, das ich tragen kann auf meinem Führerscheinfoto und habe das auch gemacht und habe auch tatsächlich diesen Führerschein mit diesem Nudelsieb-Foto.
Das fliegende Spaghetti-Monster ist auch den SWR1-Hörerinnen und Hörern bekannt. Und da schreibt nämlich Claudia Zeiss aus Schenkenzell zum Beispiel, hier die Pastafaris, so nennen sich die Anhänger, das Spaghetti-Sieb hat mit dem fliegenden Spaghetti-Monster allerdings braucht einen Piratenhut. Nicht zu tun, die einzig wahre Kopfbedeckung für Pastafaris ist nämlich ein Piratenhut. Und jeder wahre Pastafari weiß das. Sind Sie kein wahrer Pastafari?
Ich bin natürlich ein wahrer Pastafari, aber die Dame hat recht. Normalerweise sind Pastafaris dazu angehalten, sich wie Piraten zu kleiden, die ja auch die unmittelbaren Vorfahren sind. Also die DNA der Piraten stimmt ja weitgehend mit der DNA von Menschen überein. Das heißt, die Menschen stammen auch von den Piraten ab und so gesehen ist das Tragen von Pirateninsignien und Kleidung eigentlich auch Teil der Lehre des fliegenden Spaghetti-Monsters. Aber es ist keine dogmatische Religion, weil das einzige Dogma darin besteht, keine Dogmen zu haben. Und so ist es auch möglich, sich im Pastafarianismus weiterzuentwickeln. Und ich habe eben das Nudelsieb als religiöse Kopfbedeckung eingeführt in diese Religion. Und mittlerweile ist dieser Hut ja auch von Bobby Henderson, von dem Prophet
von der
Kirche,
von dem geht es eigentlich aus. Das ist ein amerikanischer Physiker.
Ja.
Und der hat das gegründet, eigentlich mit dem Ursprung zu sagen, Religion hat im Unterricht nichts zu suchen. Das war sein Anlass. Aber wenn Sie jetzt behaupten, Sie sind Anhänger der Pastafaris, dann können Sie ja nicht mehr behaupten, Sie seien Atheist.
Naja, natürlich. Ich muss ja nicht notwendigerweise an die Existenz an die tatsächliche Existenz einer Gottheit glauben, um Mitglied einer Religionsgemeinschaft zu sein. Das ist ja bei vielen anderen Katholiken, Protestanten ganz genauso. Also es gibt in der Reihe der Katholiken ja auch ganz viele, sage ich mal, funktionale Atheisten, die zwar Mitglied der Religionsgemeinschaft sind, aber nicht unbedingt an die tatsächliche Existenz glauben. Und so behalte ich mir diese Frage der tatsächlichen Existenz als Glaubensfrage vor und kann trotzdem gleichzeitig Atheist und Pastafari sein.
Wie wird denn mit Religion Politik gemacht?
Religion hat sich in der Politik sehr stark abgesichert. Das war ein Prozess, der erstaunlicherweise im letzten Jahrhundert wieder zurückgekommen ist. Durch die Konkordate in den 20er und 30er Jahren in Österreich, in Deutschland, hat sich Religion im Staat eine Position geschaffen, die ich als Verpartnerung bezeichnen würde. Also es wurden Verträge geschlossen, auf völkerrechtlicher Ebene zum Beispiel mit der katholischen Kirche, eben Konkordate, die es ermöglicht haben, hier Partner auf Augenhöhe zu sein, ein Zustand, den es vorher in dieser Form nicht gab. Und dadurch hat sich Religion sehr stark in der Gesellschaft, im Gemeinwesen, im Staat ihren Claim abgesteckt, ihre Pfründe abgesichert. Und das gilt es aufzulösen.
Ist es denn für den Bürger allgemein hin spürbar, die Vermischung zwischen Religion und Staat?
Sie ist leicht erkennbar. Wir haben Religionsunterricht in der Schule, wir haben theologische Fakultäten auf den Universitäten. Es gibt in Österreich den Kirchenbeitrag, den es in Deutschland auch gibt. In Deutschland wird das Inkasso sogar vom Staat gemacht. Also es gibt allenorts sozusagen Privilegierungen und auch Einschränkungen, die religiös bedingt sind. Allerdings die persönliche Betroffenheit ist natürlich sehr gering. Also ich als Konfessionsfreier, ich als Atheist in Österreich habe sozusagen keine groben Nachteile dadurch, aber gesamtgesellschaftlich ist hier natürlich eine Situation gegeben, die diskriminierend, benachteiligend für Nichtgläubige ist.
Aber in vielen Bereichen taucht die Kirche natürlich auch als Träger auf, in sozialen Bereichen, was sicherlich eine positive Wahrnehmung ist, wie bei Alten- und Pflegeheimen, Kindergärten, Krankenhäusern, auch in Rundfunkräten und im Ethikrat. Also da ist die Vermischung ja schon da. Ich glaube aber in der Wahrnehmung ist es vermutlich nicht so, oder?
Die Vermischung ist natürlich stark da und in der Wahrnehmung wird vieles natürlich zu Recht natürlich auch als Tradition wahrgenommen. Wobei natürlich die Teilnahme in einem Rundfunkrat nicht notwendigerweise traditionell begründet sein kann. Aber in der Gesellschaft nehmen die Religionen, speziell die christlichen Religionen in Deutschland und in Österreich, natürlich starke traditionelle Rollen auch ein. Und Religion ist ja ein menschliches Gewerk, ist ja ein kulturelles Phänomen. So gesehen überrascht es natürlich auch nicht, dass Traditionen, die religiös begründet sind, in der Gesellschaft auch Eingang finden, dann aber notwendigerweise nichts mit dem persönlichen Glauben zu tun haben müssen. Also diese Verdrillung, die gibt es ja hier sehr wohl. Problematisch wird es nur dort, wo diese Verbindungen Privilegien nach sich ziehen, also wo hier ungerechtfertigte Besserstellungen für einzelne Gläubige oder Organisationen stattfinden.
Wie sieht denn für Sie ein weltanschaulich neutraler Staat aus? Haben Sie ein Beispiel, wo Sie sagen, da läuft es so, wie ich mir das vorstelle?
Das ist eine Frage, die natürlich sehr oft kommt und wo reflexartig sehr oft Frankreich gesagt wird. Mit dem Trennungsgesetz von 1905 gibt es in Frankreich Laizität, also die Trennung von Staat und Religion. Halte ich nicht unbedingt für das beste Beispiel, weil in Frankreich die Abwehr von Religion ein Stück weit überschießend ist. Also das Zurückdrängen von Religion wäre dann keine Indifferenz gegenüber Religion, also keine Neutralität. Sondern das wäre schon eine Abwehrhaltung. Es wird interessant sein, wie sich laizistische Staaten, und davon gibt es nicht so viele, dazu zählt Uruguay oder Slowenien zum Beispiel, wie sich die entwickeln. Aber da müsste man wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte vergehen lassen, um sich dann einmal anzusehen, wie das tatsächlich mit weltanschaulicher Neutralität aussieht in diesen Ländern.
Nico Alm, seit 2 Jahren sind Sie Geschäftsführer der Rechercheplattform Addendum. Ein lateinischer Begriff steht wofür?
Das Hinzuzufügende. Und also das, was fehlt, bezeichnen wir es.
Sie sind da hineingeraten, als Sie noch Abgeordneter der liberalen Partei der Neos waren und haben dann Ihren Rücktritt erklärt. Was hat Sie so sehr an dieser Aufgabe gereizt?
Eine investigativ-journalistische Plattform aufzubauen, die ausreichend Ressourcen hat, ist etwas, das im österreichischen Medienmarkt zurzeit nicht denkbar ist. Also keines der Medienhäuser, mit Ausnahme vielleicht des öffentlich-rechtlichen ORF, wäre in der Lage, so ein Projekt zu finanzieren oder auch willens, so ein Projekt zu finanzieren. Der ORF könnte sowas machen, tut es aber nicht. Und die Chance zu haben, das zu machen, das war natürlich sehr, sehr attraktiv für mich als jemanden, der journalistisch, aber nicht politisch-journalistisch gearbeitet hat, schon jahrelang.
Finanziert wird das Projekt von der Stiftung von Dietrich Mateschitz, den kennen viele als Red Bull-Milliardär. Er wird ja auch oft dargestellt, dass er rechtspopulistisch ist. Und inwiefern hat Ihnen das Probleme bereitet, diesen Job anzunehmen?
Als ich den Job angenommen habe, hat mir das keine Probleme bereitet. Als wir gestartet sind mit unserer Plattform, da ist der Name Addendum noch gar nicht öffentlich gewesen, sind wir konfrontiert worden mit Unterstellungen beziehungsweise Mutmaßungen über die politische Einordnung unserer Arbeit. Und das hat uns natürlich schon Probleme gemacht, Ärger bereitet und muss ich gestehen, schon auch sehr unfair gefunden, weil wir haben unsere Plattform im September 2017 gelauncht und mussten uns mit der Kritik im März, April, Mai 2017 schon auseinandersetzen. Also Monate bevor irgendetwas von uns publiziert wurde, mussten wir uns gegen Vorwürfe verteidigen, dass wir inhaltlich irgendwie zuordnenbar wären, ideologisch, was nachweisbar nicht der Fall war.
Aber wie unabhängig können Sie sein, wenn Sie natürlich auch finanziert werden?
Jedes Medium wird von irgendjemandem finanziert. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird finanziert mit verpflichtenden Gebühren in Österreich und in Deutschland in ähnlicher Form. Es sind alle anderen Medienhäuser auch in einer Mischform von Leserinnen, Lesern, Seherinnen, Sehern und natürlich auch der Werbewirtschaft abhängig. Und gerade jetzt merkt man auch in vielen Medien wirklich den Durchschlag von einzelnen, noch wenigen Inserenten, die in Tageszeitungen inserieren, in Österreich zumindest, in einem sehr kleinen Markt. Und natürlich haben wir eine Abhängigkeit, aber unsere Abhängigkeit gegenüber der Stiftung, die uns finanziert, ist ja bekannt, die liegt offen und die darf man sehr wohl in unser journalistisches Tun eingewichten. Wenn es jemandem gelingt, diese Abhängigkeit aus unseren Artikeln, aus unseren Beiträgen und Recherchen herauszulesen, dann stehen wir dieser Kritik offen gegenüber. Alleine ich habe kaum noch etwas gehört, was in diese Richtung geht.
Sie haben mit 26 ein Unternehmen gegründet, eine ganze Unternehmensgruppe war das, Supify. Marketing, Musikplattform, Magazine, Social Media gehörte alles dazu. Da gab es doch wahrscheinlich Facebook und Spotify noch nicht, oder?
Da gab es weder Facebook noch Spotify. Ich glaube, da gab es nicht mal noch MySpace zu dieser Zeit. Da hat sich schon sehr, sehr viel getan. Und mittlerweile ist Facebook natürlich nicht absteigend, aber man merkt, dass sich die Alterspyramide innerhalb von Facebook verschiebt Richtung älter.
Was glauben Sie denn? Sie sind vermutlich gut darin, Trends zu erspüren. Wie wird sich das weitere Medienverhalten entwickeln?
Ja, vor 10 Jahren hätte ich noch gesagt, soziale Medien sind gekommen, um zu bleiben, und zwar zu bleiben ungefähr in dieser Form. Mittlerweile sehe ich das gar nicht mehr so. Die Erreichbarkeit von jüngeren Menschen über die sozialen Netzwerke, also Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, was auch immer, die geht eindeutig zurück, also die Zahl der Neuanmeldungen auch. Und das merkt man. Es kommt hier zu einem Kommunikationsverhalten, das sich längst schon nicht mehr an Massenmedien orientiert, also die Tageszeitung, die alle im Haus haben, beziehungsweise die Sendung im Öffentlich-Rechtlichen, die alle schauen, das gibt so nicht mehr. Und auch die Versorgung über eben soziale Medien funktioniert auch nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. Es bilden sich eher kleine Gruppen, also private WhatsApp-Gruppen, private andere Messenger-Gruppen, wo sich ausgetauscht wird, wo natürlich auch Links geshared werden. Aber es gibt dieses Herstellen der gemeinsamen Öffentlichkeit, das gibt es nicht mehr.
Und diese Blasenbildung, die man da ja auch immer bei benennt, bedeutet das dafür, es wird mehr und mehr Blasen geben?
Es wird mehr und mehr Blasen geben, das ist klar. Das heißt aber nicht, dass diese Filterbubbles, wie sie auch gerne bezeichnet werden, dazu führen, dass die Meinung eingeengt wird, dass man nur mehr innerhalb der Blase mit eigener Meinung konfrontiert wird, dass da sozusagen an den Wänden der Blasen die Meinungen wieder abprallen und zurückgespielt werden. Das passiert natürlich auch, sich selbst verstärken.
Wird häufig behauptet natürlich.
Ja, gleichzeitig wird aber der normale Mediennutzer, unser Konsumverhalten ist so beschaffen, dass wir natürlich mit allen möglichen Meldungen konfrontiert werden. Also etwas mitzubekommen oder nicht mitzubekommen, das passiert, das ist davon eigentlich nicht wirklich eingeschränkt. Also ich habe ein Mehr an Informationen, das zu mir kommt, und habe vielleicht einen in der Meinung stärker ausgerichteten Filter. Also ich habe vielleicht etwas mehr Schieflage durch die Blase, aber gleichzeitig viel mehr Information. Also es ist ein Für und Wider. Und es liegt schon auch immer am Einzelnen, selbstverantwortlich damit umzugehen, mit dieser Information und die auch richtig einzuordnen.
Glauben Sie, dass da jeder in der Lage zu ist?
Da ist natürlich nicht jeder dazu in der Lage und nicht jeder. Aber das ist doch nicht neu. Also das war vor 50 oder vor 100 Jahren nicht viel anders, dass das Selbsteinordnen der Information, das Richtige, das Bewerten, das Abgleichen mit kritischen anderen Quellen, dass das stattfindet. Das ist natürlich auch eine professionelle Funktion von Qualitätsmedien, die ich nicht vermissen möchte und die uns wirklich auch fehlen würde, gäbe es sie nicht mehr. Das obliegt aber auch dem Einzelnen, das zu machen, und natürlich können das nicht alle, aber ich bin da trotzdem ein unverbesserlicher Optimist und denke, dass sich da Mechanismen herausbilden.
Sie schreiben in Ihrem Buch Ohne Bekenntnis, ganz interessant, über das Verhalten der Gehorsamen und die eigene vermeintliche Unfehlbarkeit. Und Sie schreiben da ja über die Vermischung zwischen Religion und Staat, aber das bezieht sich vermutlich nicht nur auf die Religion, oder?
Nein, das bezieht sich nicht nur auf die Religion, das bezieht sich auch auf die moralische Überlegenheit, die manche in sich tragen, die darin mündet, dass politische Korrektheit überhöht wird in eine Art Überkorrektheit, die dazu führt, dass versucht wird, Widerrede zu unterbinden. Also dass eigentlich das Recht auf freie Meinungsäußerung dadurch geschwächt wird, dass man manche Meinungen gar nicht mehr zulassen will oder überhaupt sogar verbieten will. Und das sehe ich schon kritisch. Also wenn die Meinungsfreiheit in einer Art und Weise eingeschränkt wird, dass manche Sachen nicht mehr gehört werden wollen, weil sie irgendjemanden verletzen könnten, weil sie unbequem sind, weil sie angrenzend sind an mitunter auch Verhetzung oder Rassismus. Das kann passieren, aber das wird auch strafrechtlich geahndet. Aber bis zu einem gewissen Grad muss das auch ausgehalten werden, wenn es uns nicht passt.
Und schafft das im Umkehrzug dann eine Wut auf politische Korrektheit?
Bei manchen sicher, ja. Also das ist ein Phänomen, das auch in der Politik natürlich herrscht, dass gegen die politische Korrektheit gewettert wird. Das ist natürlich auch mitunter wieder überschießend. Also da gibt es auch sehr viele, die wehleidig sind, die es nicht aushalten, wenn sie kritisiert werden. Und die sagen dann, okay, das ist die böse politische Korrektheit, die hier sozusagen Widerrede bietet. Aber das ist notwendig. Dieser scharfe Widerspruch von politischen Positionen oder auch weltanschaulichen Positionen oder auch inhaltlichen Positionen, der muss geführt werden können. Und das müssen beide Seiten aushalten, ohne einander den Mund zu verbieten.
Bedeutet eine Kritik an unserer Streitkultur?
Das ist eine Kritik an unserer Streitkultur, ja, weil ich der Meinung bin, dass der demokratische Diskurs durchaus scharf geführt werden muss, durchaus auch verletzend geführt werden kann und darf. Und dass das auszuhalten ist und dass jeder das aber aushalten muss. Das ist keine Einbahnstraße, die von links nach rechts geht oder von rechts nach links, sondern da darf mit schweren Geschützen aufgefahren werden, strafrechtlich ist ausgenommen.
Und da ist immer die Frage, wo ist dann die Grenze, wenn Sie sagen, ja, es darf auch verletzend sein, bis wohin und nicht weiter?
Die Grenze, die muss notfalls auch ausjudiziert werden in diesen Fällen. Aber ich bin dagegen, die Grenze zu früh zu setzen und zu sagen, hoppla, hier wird vielleicht irgendjemand verletzt in seinen Gefühlen oder in seinen Ansichten oder in seiner Meinung oder in seinen Inhalten und deswegen sollen gewisse Positionen nicht mehr gesagt werden dürfen. Das heißt noch lange nicht, dass ich diese Positionen teilen muss. Ganz im Gegenteil.
Und der Wahlkampf in Österreich, wird er jetzt gerade politisch korrekt geführt oder im Gegenteil?
Der Wahlkampf in Österreich wird vor allem an Themen vorbeigeführt und das ist noch viel schlimmer als die ganze Frage der politischen Korrektheit. Die Frage der politischen Korrektheit und Meinungsfreiheit finde ich sehr wichtig und die wird uns lange noch beschäftigen. Aber in Österreich, der Wahlkampf hat im Moment einen Themenmangel. Es kommt mir vor, es wird hier Vergangenheitsbewältigung betrieben. Passiert ein Aufarbeiten von Parteihistorie jüngerer und älterer Natur, von Strukturen, aber ich merke kaum, dass ich in irgendeiner Partei politische Positionen oder Inhalte wahrnehme, wo ich sagen könnte, okay, diese Partei steht für etwas, der will ich meine Stimme geben.
Heißt, der Ibiza-Skandal hat den Blick auf die Politik nicht verändert?
Der hat den Blick auf die Politik verrückt in gewisser Weise, weil dieses Video auch an sich verrückt ist. Aber es hängt einen Schleier eigentlich über das, was politisch wirklich diskutiert werden sollte. Und das sind schon andere Herausforderungen als die Sauberkeit von politischen Parteien.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Nico Alm.
Danke für die Einladung.
Eins gehört. SWR1.